Reingehört, ein Podcast der VRM. Die anstehende Landtagswahl am 22. März in Rheinland-Pfalz ist hier eines der wichtigsten politischen Ereignisse des Jahres. Für die Politik, für die Wählerinnen und Wähler, aber auch für uns als Medien. Welche Verantwortung tragen wir in dieser Zeit? Wie bereiten sich Redaktionen auf eine Wahl vor? Und welche Herausforderungen bringt die Berichterstattung mit sich? Gerade in Zeiten von Social Media, Desinformation und wachsender Politikverdrossenheit. Wir haben reingehört. Hallo, mein Name ist Mia Kleinbühl, ich bin Volontärin der VRM und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier vor Ort, VRM-Chefredakteur Dennis Rink. Dennis, du beschäftigst dich ja immer mit der politischen Weltlage, auch in deinem eigenen Podcast Korte und Rink. Was sagst du denn jetzt zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz? Wie gesellschaftlich und politisch relevant ist die denn?
Ja, sehr. Ich weiß, dass das für manche Hörerinnen und Hörer, glaube ich, schwer zu greifen ist, weil es Landespolitik ist. Immer so eine Sandwich-Position zwischen Kommunalpolitik und Bundespolitik. Bundespolitik ist, glaube ich, für jeden relativ schnell ersichtlich, dass es Themen sind, die einen betreffen. Kommunalpolitik auch, weil es ist die Politik, die vor Ort stattfindet. Und in der Landespolitik muss man sich manchmal, glaube ich, damit auseinandersetzen, was überhaupt auf Ländersache entschieden werden kann. Zum Beispiel Bildung ist ein klassisches Thema, was Ländersache ist und auf föderaler Ebene entschieden wird. Und auch die Finanzen zum großen Teil. Und deswegen hat es natürlich eine ganz große gesellschaftliche Relevanz, weil wir die direkten Auswirkungen dessen, was auf Länderebene beschlossen wird, natürlich in unserem Alltag spüren.
Genau, du hast jetzt schon das Thema Bildung angesprochen. Generell finde ich unsere Themenauswahl, was wir quasi im VRM-Kosmos gerade jetzt bei der Landtagswahl bei AZ und WZ beispielsweise verbreiten, total wichtig. Wie fängt man denn da an, sich darauf vorzubereiten? Welche Themen setzt man? Woher wissen wir überhaupt, was die Leser denn interessiert, was die vor der Wahl wissen wollen?
Es gibt so zwei Komponenten, die wir versuchen zusammenzuführen. Zum einen, du hast schon angesprochen, das, was die Leser interessiert. Das heißt, ich stelle mir dann häufig die Frage in der Themensetzung, wie relevant oder welche Punkte sind für Sie im Alltag entscheidend und wo sind Ihre Schmerzpunkte im alltäglichen Leben? Da ist für mich zum Beispiel, das ist keine klassische Ländersache, aber das Thema wird häufig genannt, das Thema Wohnen. Jeder in Mainz, in Rheinhessen oder in unserem Verbreitungsgebiet weiß, glaube ich, was hier Wohnungen kosten, was Häuser kosten und wie eng der Wohnungsmarkt und wie umkämpft er ist. Thema Bildung aber auch. Weil das hat was mit Berufschancen zu tun, mit Berufseinstieg, aber natürlich auch mit dem Thema Ausbildung oder auch Kita-Plätze, was dazugehört. Und deswegen versuchen wir mal zu gucken in unserer Berichterstattung, was holt die Leser und die User am meisten ab und wo haben sie ihre Punkte, die sie interessiert. Und dann orientieren wir uns natürlich auch daran, was die Parteien für Schwerpunkte setzen. Da ist interessant, dass Bildung sich zum Beispiel SPD und CDU als Vorderstes auf die Fahne geschrieben haben und sie sich damit beschäftigen. Bei den Grünen ist relativ klar, das ist zum Teil auch und in großen Punkten Klimaschutz und Mobilität. Und wir merken dann natürlich, dass dort der Schwerpunkt drauf geht und da orientieren wir uns dann auch daran, weil es sind Dinge, die einfach in den Wahlprogrammen sehr ausformuliert sind. Das Thema Wirtschaft spielt natürlich auch eine Rolle, gerade auf der Länderebene. Wie kann Wirtschaftsförderung aussehen und Standortentwicklung? Und das versuchen wir dann zusammen zu mixen in dem Punkt, wo die Parteien sich aufstellen und wo wir aber auch Punkte sehen, wo wir sagen, da würden wir gerne mit reingehen und ein Thema setzen, damit es für unsere Leserinnen und Userinnen am interessantesten ist.
Mhm. Also, dass wir quasi auch schauen, was ist für die Parteien relevant, was ist für die Wähler relevant. Wie gelingt es denn, das immer ausgewogen darzustellen? Ich meine, es ist ja immer ein schmaler Grat zwischen wir berichten und wir ordnen kritisch ein. Objektive Darstellung, aber was sollte man auch kritisch betrachten, kommentieren etc.? Wie schafft man da so den Mittelweg?
Ja, das ist tatsächlich relativ anspruchsvoll. Man muss sich aus meiner Sicht vergegenwärtigen, was unsere Aufgaben sind. Das eine ist, dass wir natürlich mit einer ausgewogenen Berichterstattung zur politischen Meinungs- und Willensbildung beitragen. Das heißt, wir geben natürlich wieder, was die verschiedenen Parteien, was die einzelnen Kandidaten in den verschiedenen Punkten für Standpunkte haben und für Meinungen vertreten. Und das versuchen wir dann tatsächlich auch umfassend zu machen und so ausgewogen, dass einfach jeder, der von unseren Produkten in Kenntnis sitzt oder der einfach da eine Aufmerksamkeit drauf hat, sich eine Meinung bilden kann. Aber ein Alleinstellungsmerkmal dessen, was wir als Medien natürlich auch haben, ist der Punkt der Einordnung, der Analyse und der Hintergründe, weil wir sind ja nicht einfach nur dazu da, um die Wahlprogramme eins zu eins wiederzugeben, sondern eben auch in den Kontext zu stellen. Hat jetzt zum Beispiel eine aktuelle Regierungspartei in Rheinland-Pfalz von der Ampel sich Dinge auf die Fahne geschrieben, die sie hätte die letzten Jahre schon längst umsetzen können? Oder gibt es Dinge, die schlichtweg nicht umsetzbar sind, weil man am Ende immer mit dem Argument der Finanzen kommen kann? Und deswegen ist unser Verkaufsargument ja auch an die Leute da draußen, dass wir beim Thema Berichterstattung den Mehrwert bieten, der Analyse, der Einordnung, der Hintergründe und dass das ja auch am Ende das ist, wofür wir als Journalisten, als Redakteure stehen und wofür es sich am Ende auch lohnt, Geld zu bezahlen.
Ja, da hast du jetzt schon ganz viel vorweggenommen, was ich in meinen Fragen auch hatte. Ich meine, viele Parteien, gerade beispielsweise die Linke oder man sieht es auch an der AfD, gehen natürlich auch sehr in den Social-Media-Wahlkampf, um ihre eigenen Punkte immer wieder zu geben. Wie funktioniert das, dass wir das auch mit aufgreifen und irgendwie gucken, okay, wie probieren die Leute, ihre Wähler, Wählerinnen quasi abzufangen und wie wollen wir da so zur politischen Meinungsbildung beitragen? Du hast da gerade schon viel dazu gesagt, aber vielleicht zu dem Punkt nochmal speziell.
Ja, wir sehen es ja tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel den Bundestagswahlkampf der Linken anguckt oder jetzt auch den Landtagswahlkampf, du hast sie angesprochen, die setzen ja sehr stark auf das Thema Social Media. Und damit bespielen sie ja aber ihre eigenen Kanäle und erreichen vor allen Dingen ihre eigenen Communities. Das ist auch völlig in Ordnung. Und sie haben ja aber die Deutungshoheit über das, was sie dort als Nachricht senden. Und das muss ja aber nicht das sein, wo man sagt, Haken dahinter, total richtig, sondern es bedarf eben einer Einordnung. Und diese Einordnung, dafür stehen wir, für diesen Mehrwert, um auch Dinge in die Relation zu setzen und eben zu sagen, ihr seid nicht diejenigen, die nur von den Parteien bespielt werden und informiert werden, sondern eine Partei hat natürlich am Ende den Hintergrund, dass sie aus verschiedenen Gründen ein verschieden ausgeartetes Wahlprogramm haben und natürlich um die Gunst der Wähler am Ende kämpfen und um die Stimmen. Deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn Leute sich auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen zum Beispiel der Parteien informieren. Aber wir bieten eben den Mehrwert der Einordnung und der Analyse und setzen Dinge in den Kontext. Und das machen Parteien natürlich nicht, weil sie ja nur aus ihrer subjektiven Sicht senden.
Genau, du hast jetzt auch schon gesagt, dass besonders eben Parteien, die sich an Rändern bewegen, das auch besonders machen und sich ja auch so ein extremistischer Diskurs entwickelt. Ich meine, gerade im Landtag, die AfD steht aktuell an dritter Stelle. Wie hast du das Gefühl, können wir in diesen extremistischen Diskurs irgendwie politische Bildung reinbekommen und schauen, dass quasi alles irgendwie ein bisschen aufgewogen wird?
Ja, das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil das Argument der AfD zum Beispiel ist ja, dass sie diese Umfragewerte haben und dass es roundabout 20% der Leute da draußen gibt, die die AfD wählen. Das heißt, sie erfahren ja eine gewisse Zustimmung und wir sind ja nicht diejenigen, die jetzt in jedem Punkt bei der AfD sagen, stimmt nicht oder einfach alles wegwischen oder gar nicht darstellen, sondern wir versuchen ja schon ein ausgewogenes Spektrum an Informationen darzustellen, aber es dann eben einzuordnen. Und da ist jetzt bei den an den Rändern extremen Parteien, die du angesprochen hast, natürlich Dinge dabei, wo man auch beim Thema AfD sagen muss, das ist in Teilen demokratiefeindlich. Man muss immer dazu sagen, sie sind in Teilen oder in Gänze, je nachdem, wo man in Deutschland hinguckt, als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und das hat natürlich einen gewissen Hintergrund. Und sie gehen natürlich gerade an den Rändern häufig in eine populistische Richtung. Und das ist, finde ich, im Moment das Gefährliche, dass in der Außendarstellung Demokratie und Politik, auch wenn sie fehlerhaft ist und manchmal mühsam ist, aber sehr vereinfacht dargestellt wird. Und manche Dinge sind komplex, manche Dinge haben komplexe Zusammenhänge. Und wenn man einfach nur auf die einfache Lösung setzt, suggeriert man ja den Leuten, dass es überall eine einfache Lösung gibt. Und so ist es nicht immer. Und natürlich haben die Leute da draußen häufig eine Antenne dafür, dass sie sagen, ja, ist doch gar nicht so kompliziert, dann mach doch quasi einfach mal. Aber das ist ja auch sehr häufig sehr leicht ausgesprochen. Und unser Job besteht natürlich auch darin, das dann einzuordnen und manchen Stellen zum Beispiel mit Argumenten dagegen zu halten oder die AfD zum Beispiel inhaltlich zu stellen. Was sich auch die Politik vorgenommen hat, ehrlicherweise sowohl Medien als auch Politik haben ja diesen Schlüssel noch nicht komplett gefunden. Es wird ja immer die Frage gestellt, wie kann man denn die AfD klein halten? Gibt es die einen, die sagen, Verbotsverfahren ignorieren, gar nicht thematisieren. Die anderen sagen, nein, wir suchen die aktive Auseinandersetzung und stellen sie eben inhaltlich mit einer gewissen Haltung und demaskieren sie in dem, was sie in vielen Fällen sind. Ist halt nicht einfach, muss man auch inhaltlich versattelfest sein. Das haben wir für uns natürlich im Anspruch, weil wir als professionelles Medienunternehmen sagen, wir kennen uns in den Themen mehr aus und gehen in den Diskurs. Aber da sitzen dann tatsächlich demokratische Parteien der Mitte und Medien häufig in einem Boot, dass wir noch im richtigen Umgang mit den extremen Parteien etwas den Weg suchen.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, wir probieren auch mit Argumenten dagegen zu halten. Argumente bringst du beispielsweise auch immer wöchentlich in deiner eigenen Kolumne, Ring, auf den sozialen Medien zu sehen, in unserer eigenen Mediathek, wo du ja auch immer eine sehr klare Meinung und eine klare Position vertrittst. Wie siehst du das jetzt im Landtag, wenn du dann quasi auch sagst, hier, das geht gerade ab und das denke ich dazu? Wie ist da so die Außenwahrnehmung, dass du als Chefredakteur auch eine klare Meinung hast? Kriegst du da Rückmeldungen? Hast du da was Spezielles jetzt auch in Bezug auf den Landtag, wo du sagst, mal schauen, wie die Leute reagieren, oder generell eine Geschichte, die du da erzählen kannst?
Der Hintergrund dieser Kolumne ist, du hast ein USP, nämlich das Lokale oder das Regionale, Landespolitische, und versiehst das mit einer klaren Meinung. Und was wir draußen schon merken in der Außendarstellung ist zum einen, dass ich immer wieder betone, auch wenn ich das in den Kommentaren lese, dass eine Kolumne ein Meinungsformat ist. Es gibt viele, die sagen, sie stören sich an der Meinung und sagen, sie wollen nur informiert werden und wollen gar keine Einordnung haben. Dann ist natürlich eine Kolumne das falsche Format dafür, sondern die reine nachrichtliche Berichterstattung. Und wir stellen im Prinzip, und das ist ja auch das Schöne in unserer Demokratie, der Diskurs und die Auseinandersetzung, ich habe eine Meinung, die kann man teilen oder kann sie nicht teilen. Wir können auch gerne über Argumente diskutieren. Das passiert ja auch in den Kommentarspalten. Ich bin immer wieder überrascht, gerade bei der Videokolumne, wie viel Verbreitung die hat und wie viele Leute mich tatsächlich auch privat darauf ansprechen, dass sie mich wieder irgendwo gesehen haben in ihrem Feed oder was ich da mir als Thema rausgesucht habe. Aber so dieses Hervorheben des demokratischen Diskurses, dass wir gerne über Themen diskutieren können und mit einer Meinung einen Gedankenanstoß geben, den man teilen kann oder nicht, den versuche ich immer wieder hervorzuheben, weil das heutzutage leider zu kurz kommt.
Was mich persönlich interessieren würde, weiß nicht, ob du das jetzt erzählen kannst, magst, darfst, aber wie gehst du so mit, wenn du beispielsweise, ich persönlich glaube, dass Hass gerade in den sozialen Medien leider immer salonfähiger wird, gerade in den Zeiten, wo eben sich ein extremistischer Diskurs auch irgendwie ergibt. Wie gehst du damit um? Hast du schon so persönlich Hassmails bekommen, Nachrichten irgendwie, wo du sagst, boah, das fällt mir jetzt irgendwie schwer, das geht gar nicht auf meine Meinung oder Argumente ein, sondern ist vielleicht auch einfach persönlich verletzend, wenn du da was erzählen magst?
Ja, es gibt zum Teil, also wenn ich mir das in den Kommentarspalten auf Social Media angucke, finde ich auch immer interessant zu sehen, wie unterschiedlich verschiedene Kanäle sind. Facebook ist dann nochmal ganz anders als Instagram, was die Community angeht und manchmal auch, was die Bewertung dessen angeht, was wir dort so als Meinung verbreiten. Wenn sich da ein in Anführungszeichen Shitstorm entwickelt, gehe ich einmal rein, versuche meine Meinung nochmal grundlegend zu erklären, versehe das aber schon mit dem Hinweis, dass das jetzt bitte mein einziger Post bleibt, weil es schwierig ist, das dann noch zu moderieren und wirklich auf jede Einzelmeinung anzugehen. Man braucht tatsächlich ein dickes Fell. Ich habe mir das jetzt im Laufe der Jahre angeeignet, weil ich schon einige Male in solchen Situationen war. Und ich würde das auch jetzt zum Beispiel jungen Kolleginnen wie dir raten. Ich setze ja bei unseren Redaktionen auf meinungsstarken Lokaljournalismus und finde auch, dass Meinungsformate eine klare Meinung haben müssen. Und deswegen muss man das auch als Berufseinsteiger, wie jetzt in deinem Fall, auch in Zukunft aushalten, weil das eben in diesem Social-Media-Raum dazugehört. Diese Kommentarspalten machen ja etwas sichtbar, was es wahrscheinlich schon immer gegeben hat, aber eben früher nicht sichtbar war, nämlich diesen Diskurs, den man zum Teil auch gar nicht haben möchte, der früher in der Kneipe stattgefunden hat und entweder in der Kneipe geblieben ist oder dann eben dich nicht erreicht hat. Die zweite Form sind dann Lesermails. Das sind meistens nicht auf Videoformate im Social-Media-Bereich, sondern auf klassische Kommentare. Da versuche ich schon, auf jede, die an mich persönlich adressiert ist, einzugehen. Gibt so eine Trennlinie, wenn ich einfach nur hart beleidigt werde oder das unter der Gürtellinie ist, dann antworte ich entweder gar nicht oder schreibe, dass das vom Niveau her jetzt kein inhaltlicher Diskurs ist, dem ich mich gerne stelle, sondern einfach nur Diffamierungen sind. Und da gibt's natürlich schon so Ausschläge, je nach Thema, wenn wir ein Pro und Contra zum AfD-Verbotsverfahren machen, dann geht's hoch her. Ich hatte jetzt auch, weil du die Videokolumne angesprochen hast, vor vielen, vielen Wochen hatten wir ja in Mainz den Fall, dass der Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen hier auftreten wollte. Und auf unserer Berichterstattung hin, der Steffen Weber hat es recherchiert und hat dann bei der Stadt Mainz angefragt und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, wer denn in eurem Bürgerhaus auftreten möchte? Dann ist die Stadt Mainz daraufhin darauf aufmerksam geworden und hat dann gesagt, ja, nee, wussten wir nicht. Und dann haben sie sich damit auseinandergesetzt und haben ihm dann den Auftritt untersagt. Interessanterweise, der zweite Auftrittsort war der Erbacher Hof, vermietet vom Bistum. Wir das Bistum angeschrieben, haben gesagt, wisst ihr eigentlich, wer dort auftreten möchte? Das Bistum ist leicht erschrocken, hat ihm auch eine Absage erteilt. Und ich habe dann in meiner Videokolumne formuliert, dass ich es gut finde, dass es eine gewisse Haltung in der Stadt Mainz gibt, weil man jetzt nicht jedem eine Bühne geben muss, der nachweislich einfach Falschinformationen und Verschwörungen verbreitet, weil ich das schon auch demokratiegefährdend finde. Und daraufhin hat dann Ken Jebsen über seine Kanäle wiederum, in dem Fall war es YouTube, ein 40-minütiges Video aufgenommen, wo er sich mit mir und den beiden SWR-Kolleginnen, die das Thema auch aufgegriffen hatten, beschäftigt hat. und hat dann so Sachen in den Raum gestellt. Ich könnte ja jetzt hier eure E-Mail-Adresse veröffentlichen, mache ich natürlich nicht. Oder ich könnte dazu aufrufen, dass ihr die Leute, die das hier angucken, vor die Redaktion kommen, mache ich natürlich nicht. Der weiß ja schon genau, was der Sinn dahinter war. Und dann habe ich zum einen in den YouTube-Kommentaren drunter, das war wirklich schon krass unter der Gürtellinie, weil das halt seine ganze Verschwörungstheoretiker-Bubble war. Ich habe dann aber auch 2-3 Mails bekommen, die dann mich in den Bezug zum Dritten Reich gesetzt haben oder zu Nazis oder zu Hitler oder anderen. Und da waren dann auch Absender dabei, wo ich gemerkt habe, das war die Ken Jebsen-Community, weil die waren dann teilweise aus Berlin oder anderen Regionen Deutschlands, wo für mich klar ersichtlich war, dass diejenigen jetzt wahrscheinlich nicht meine Videokolumne auf unseren Portalen geguckt haben. Und das war schon so eine Stufe, wo man zumindest mal kurz schluckt und sagt, wenn derjenige, der jetzt eine Mail schreibt, ist okay. Wenn der irgendwann vor der Redaktion stehen sollte, wird es natürlich unangenehm. Aber auch dort ist mein Plädoyer, also das eine bin jetzt ich persönlich, wie gesagt, ich habe ein relativ dickes Fell, aber das hatte ich ja damals auch in unsere Redaktion reingetragen, dass das unser Job ist, da Haltung zu zeigen und eine klare Meinung zu vertreten und dass wir auch als Chefredaktion komplett hinter unseren Redakteurinnen und Redakteuren stehen und da Rückendeckung geben, weil wenn wir dort, und die Gefahr kann natürlich bestehen, dass du einknickst, dass du dir sagst, okay, ich frage mal ehrlich gesagt schon, mich am nächsten Mal schreibe ich nochmal so einen Kommentar und gebe ich mir das oder lasse ich es vielleicht lieber und dann habe ich diesen Shitstorm nicht. Aber wenn man genau das macht, haben die anderen ja gewonnen. Und man hat nachgegeben. Und das kann ja nicht der Weg sein, dass die anderen gewinnen, sondern man muss ja weiterhin seine Aufgabe erfüllen und seinen Werten treu bleiben und seine Meinung formulieren, unerschrocken, auch wenn ich weiß, dass das anspruchsvoll in diesem Punkt ist, dessen, was da kommen kann.
Also quasi das, nochmal zurück zu den Landtagswahlen, quasi unsere Aufgabe auch einfach ist, sorgfältigen, erklärenden und einordnenden Journalismus zu betreiben und auch nicht davor zurückzuschrecken, was aufzudecken.
Also zum einen, was aufzudecken, sowieso nicht zurückzuschrecken, weil das ist ja auch unsere Aufgabe. Und was für mich wirklich auch elementar ist für die Arbeit, die wir machen in der heutigen Welt, die ja immer komplexer wird gefühlt und sich gefühlt immer schneller dreht und unübersichtlicher ist, das, was du angesprochen hast, dieses Erklären. Also den Menschen da draußen die Sachlage zu sortieren, einzuordnen und wirklich auch gewisse Dinge zu erklären einfach und eine Grundlage, eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, auf der sie dann ihren politischen Meinungsbildungsprozess vorantreiben können. Und das ist für mich eine fundamentale Aufgabe, jetzt nicht nur von uns, sondern generell von Medien, auch wenn sie es ganz banal anhört, das Erklären. Wir müssen einfach mehr erklären.
Ich glaube, das wäre schon ein ganz schönes Schlusswort. Aber mich würde noch interessieren, ich meine, wir machen jetzt total viele Erklärformate. Wir haben eine komplette Übersichtsseite auf der AZ, verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Aber wir machen Erklärformate, Kommentare, Einordnungen, Interviews mit den KandidatInnen. Für viele Leserinnen und Leser kommt das, glaube ich, oft wie so ein Schub, kurz vor den Landtagswahlen, aber das beginnt ja schon viel früher. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie läuft das in den Redaktionen ab? Und gerade auch am Wahltag, da kommen stündlich irgendwelche neuen Infos, ein Live-Ticker, da kommen die Ergebnisse, hier kommt das. Wie muss ich mir das wirklich vorstellen? Ist das wirklich so ein stressiger Newsroom? Alle rennen die ganze Zeit hin und her, Leute sind in den Wahlbüros. Das fände ich noch ganz spannend.
Also das eine ist die Vorberichterstattung, die du angesprochen hast, die beginnt natürlich schon weit, weit bevor für viele da draußen der Wahlkampf ersichtlich oder spürbar wird, wo wir uns einfach schon aufschreiben und aufsagen, in welchem Rhythmus wir anfangen, Dinge zu veröffentlichen. Wir wissen natürlich, dass die Aufmerksamkeit einer Wahl zum Wahltermin hin und vielleicht auch 6 Wochen davor bei den Briefwahlen am höchsten ist. Und deswegen wollen wir nicht zu viele Dinge so weit vorher platzieren, dass sie sich in Anführungszeichen versenden. Aber wir gucken schon, dass das eine gewisse ausgewogene Taktung hat, dass wir zum Beispiel Kandidatenporträts fortführend in einer Woche positionieren, dass wir verschiedene thematische Schwerpunkte setzen, um dort einfach einen klaren Plan zu haben. Und der Wahltag an sich, der ist wirklich immer spannend, weil du hast schon gesagt, da passiert viel. Und man muss sich ja auch immer vergegenwärtigen, da passiert ja auch viel in einer relativ kurzen Zeit. Weil am 18 Uhr ist die Schließung der Wahllokale und danach kommen die ersten Umfragen raus und dann wird es ja auch relativ spät schon oder relativ schnell schon spät und Abend. Und in Print gesprochen und im E-Paper kommt der Andruck näher. Das heißt, du hast ohnehin schon eine relativ große Arbeitsbelastung, dass du dann die Leute, du musst das Ergebnis für dich erst mal einordnen, musst dann entscheiden, okay, was machen wir jetzt da draus? Wie ist die Analyse? Welche Schlüsse ziehen wir? Wie setzen wir dann die Berichterstattung auf? Und wir haben jetzt tatsächlich im Zeitalter der digitalen Transformation im Vergleich zu früher auch die Möglichkeit, wir werden auf unseren Portalen auch am Tag der Landtagswahl einen Live-Ticker haben, werden den natürlich schon morgens starten und werden dort sehr, sehr aktuell unsere Userinnen und User auf dem Laufenden halten. Das wird natürlich richtig kuschelig dann ab 18 Uhr. Dann sind wir schon in der Lage, in diesen Ticker kurze Reaktionen, kleine Notizen, kleine Bemerkungen, aber auch Bilder, kleine Videos, Statements, Reaktionen und so weiter einzubinden. Und da muss natürlich schon, und das betrifft uns auch im Vorfeld sehr, sehr stark, da muss ein Rädchen ins andere greifen, damit es funktioniert. Und das ist aber für mich immer das Salz in der Suppe, weil natürlich ist so ein Wahlamt total stressig. Und als ich noch Leiter der Lokalredaktion war, hatte ich auch eine Kommunalwahl und eine Oberbürgermeisterwahl in Mainz. Und das Schöne ist, zum einen so diese gesunde Anspannung an dem Wahlsonntag zu erleben, weil jeder weiß, okay, jetzt kommt's drauf an. Und dann am Ende tatsächlich bis wirklich mitten in die Nacht mit den Kolleginnen zu arbeiten. Und wenn man es dann irgendwann geschafft hat, so diese kollektive Erleichterung und dieses in der Redaktion zusammenstehen und zu sagen, hey, das war jetzt echt ein cooler Job, das haben wir super gemacht. Das ist dann ganz häufig, das kriege ich auch als Reaktion von Reporterinnen und Reportern zurückgespielt, dass sie sagen, hey, das ist einer der Gründe, warum ich Journalist geworden bin. Weil an so Tagen spürt man richtig, dass da etwas passiert ist, was für die Stadt von Relevanz ist und was etwas bedeutet. Und wir können das ganz hautnah begleiten und mitgestalten. Und das macht natürlich irrsinnigen Spaß, wenn alles gut gelaufen ist. Bisher ist noch nichts schief gelaufen, deswegen kann ich dir nicht sagen, wie sich es anfühlt, wenn was gegen die Wand gefahren ist. Wir hoffen auch, dass es dann Ende März bei der Landtagswahl nicht so sein wird. Aber das ist schon eine coole Atmosphäre zu spüren.
Ja, ich hoffe auch, dass am 22. alles gut läuft. Ich bin ja seit letztem Jahr im April im Volo. Ist meine erste Landtagswahl. Ich bin sehr gespannt, wie das für mich auch wird. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Was wünschst du dir denn von den Menschen da draußen, die unsere Produkte konsumieren, wie die mit den Medien jetzt im Wahlkampf und vor den Landtagswahlen umgehen?
Also ganz eigennützig könnte ich sagen, sie konsumieren, weil für mich ist generell in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, es würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen, aber eine der Fragen, wie sich unsere Gesellschaft und damit die Menschen in Zukunft informieren möchten, weil wir stellen ja sehr viele Informationen zur Verfügung. Die Frage ist ja immer, wer nutzt sie? Und wer nutzt sie vor allen Dingen zu einer politischen Meinungsbildung? Und meine Hoffnung ist natürlich, dass alles, was wir betreiben, Darstellung der Wahlprogramme, Abwägen von Schwerpunkten, Einordnen, Gegenüberstellen, Analysieren, dass das am Ende bei den Leuten so ankommt, dass sie sagen, hey, dadurch habe ich einen richtigen Mehrwert. Dadurch konnte ich mir selbst eine Meinung bilden und am Ende ist diese Meinung ja hoffentlich ausschlaggebend für eine Wahlentscheidung, wie auch immer sie ausgeht. Und meine Hoffnung ist dann natürlich an die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer gerichtet, dass einfach sehr, sehr viele zur Wahl gehen, weil es ist in unserer Demokratie ein wesentlicher Modus der Mitbestimmung. Und deswegen spricht man ja auch von Wahlpflicht, dass man das dann auch wahrnehmen sollte. Und ich hoffe, dass dann jeder nach einer gewissenhaften Meinungsbildung, im Idealfall mit unseren Produkten und unseren Inhalten, dann am 22. März zur Wahlurne geht und eine für sich gute Entscheidung trifft.
Alles klar, Dennis. Ich glaube, das war ein ganz schöner Schlussaufruf. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, sowohl in die redaktionellen Hintergründe als auch in deine persönlichen Erfahrungen. Die Landtagswahl zeigt also einmal mehr, wie wichtig unabhängiger, sorgfältiger und gut erklärender Journalismus ist, gerade in politisch bewegten Zeiten. Für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben wir auf unseren Portalen eine große Übersichtsseite und viele Artikel, die die Lage einordnen und Erklärungen liefern. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Da verlinke ich euch auch nochmal Dennis' wöchentliche Kolumne und auch den Politik-Podcast Korte und Rink. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast doch gerne und aktiviert die Glocke. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und geht wählen.
Tschüss.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.